Es geht weiter mit Martin Fritz. Ich habe heute Morgen in einem Interview mit Jimmy Reed, den Sie auch jetzt nach Martin Fritz noch hören werden, gelesen. I give no explanations, why should I apologize for a poem? If it can't stand up, don't read it. Die Gedichte von Martin Fritz brauchen jetzt auch eigentlich keine Erklärung, die stehen für sich alleine. Aber ich sage jetzt doch noch zwei Worte zu ihm. Ich denke, einige von Ihnen kennen ihn als Mitarbeiter von Sprachsalz, als Autor auch des Sprachsalz-Weblog. Vielleicht kennen Sie ihn auch von einer Slam-Poetry-Veranstaltung. Oder vielleicht kennen Sie ihn auch von dem in diesem Jahr aufgeführten Theaterstück Emma. Ich selbst erinnere mich sehr gut, als ich Martin Fritz kennenlernte, das ist jetzt schon auch gute 10 Jahre her, und er war in einer meiner Lehrveranstaltungen, die ich hielt über Metzliteratur und Literaturblogs. Und Martin in seiner vornehmen und zurückhaltenden Art meldete sich kein einziges Mal zu Wort, bis zu dem Tag, als ein Gastautor auftrat und über die Poetologie von Literaturblogs sprach. Und da war ich dann ziemlich erstaunt, nicht nur wie viel und wie schnell Martin reden kann, sondern dass er sich bei dem Thema weit besser auskannte als ich. Martin ist ein Kind des Internet. Das Internet ist das Medium, in dem er sich bewegt, aber nicht naiv wie ein Kind, sondern dass er reflektiert. Er betreibt seit 2006 einen Literaturblog, das aus Assoziationsklimbim. Und dieses mittlerweile sehr umfangreiche Weblog ist im Inhalt wesentlich ernster, als es sich im Titel gibt. Also was bei James Joyce noch als Stream of Consciousness, also ein in eine bestimmte Richtung fließender Strom beschrieben wurde, das sind bei Martin nebeneinander und durcheinander wirbelnde Gedanken eben ein Klimbim. Aber diese scheinbar losen Gedankensplitter, die aber unentwirrbar miteinander verbunden sind, spiegeln auch die Struktur und die Wirkung des Internet wider. In diesem Jahr ist jetzt ein Gedichtband von ihm erschienen mit dem Titel Intrinsische Süßigkeit. Und dieser Titel bezieht sich auf ein Buchtitel von Katrin Bassig, den sie gemeinsam mit Sascha Lobo herausgegeben hat. Und dieses Buch trägt den Titel Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin. Das wäre also das, was wir alle gerne hätten und was in der Theorie als intrinsische Motivation bezeichnet wird. Diese intrinsische, aus sich selbst heraus gewonnene Süßigkeit der Gedichte von Martin Fritz ist nicht dazu gedacht, uns die ach so bittere Welt zu versüßen. Vielmehr lassen diese Gedichte eine sehr eigene, sinnliche Welt vor uns entstehen, deren Geschmack und Süßigkeit wir selbst entdecken müssen. Und eine Kostprobe dieser Welt wird Ihnen nun Martin geben.
Ja, vielen lieben Dank, Renate, für die freundliche Einleitung. Freue mich sehr, dass bei diesem Wetter doch so viele eben es hier ins Innere quasi eines Raums geschafft haben. Ich frage es lieber nicht, ob ich mich hier befände, wenn ich mich gerade selber lesen müsste. Darf. Ich werde die Lesung jetzt ähnlich gestalten, strukturell wie die gestrige. Das heißt, ich werde sie rahmen mit eben Lyrik aus dem angesprochenen Band der intrinsischen Süßigkeit. Und in der Mitte dazwischen werde ich einige kürzere Prosa-Texte übersichtlich anbringen. Das klingt jetzt vielleicht noch etwas kompliziert, aber es schließt sich dann von selbst. Das erste Gedicht, das ich jetzt lesen möchte, das ist auch das einzige, das habe ich auch gestern schon gelesen, aber es liegt mir eigentlich aktuell recht am Herzen, darum möchte ich es auch nochmal zum Vortrag bringen. Das befindet sich jetzt dann doch nicht in der intrinsischen Süßigkeit, aber nur aus dem einfachen Grund, weil ich es erst später verfasst habe. Da war dieses Buch schon fertig sozusagen veröffentlicht. Dann sind die ja irgendwie so, wie sie sind. Das ist das Ärgerliche an Büchern. Aber es würde nämlich da sehr gut reinpassen, denn ein Zyklus in der intrinsischen Süßigkeit, die Vorbereitung der Haiku, das sind eigentlich Reisetagebücher auf einer ganz basalen Ebene, reisen irgendwie quer durch Europa und dazu passt eben das nun folgende Gedicht recht gut, denn ich bekam von einer Zeitschrift den Auftrag, ein Gedicht zum Thema Europa und Liebe zu verfassen. Und da dachte ich eben, weil abgesehen davon, dass das Reisetagebücher sind, sind es auch alles Liebesgedichte, das müsste mir eigentlich relativ leicht fallen, aber es fiel mir dann doch sehr schwer, über Europa irgendwie Liebe zu empfinden. Wir alle wissen ja eben, dass Europa an seinen Grenzen ja eben jede Menge Leute ermordet, auch jetzt gerade zum Beispiel. Und da ist es natürlich sehr schwierig, das dann irgendwie mit Liebe wieder in Verbindung zu bringen. Es ist mir dann doch gelungen, indem ich das Wort Collarette gefunden habe. So heißen auf Französisch diese, wenn Biertulpen unten so eine, so Pilzbäckchen haben, eben so diese kleinen Serietten eben, die da, wofür sie da sind, weiß man nicht. Und die sehen eben genau aus wie Ärmel von der Kleidung von Menschen in der Renaissance. Und dann war irgendwie alles klar mit diesem Zusammenhang und das Gedicht heißt Collarette. Siamo indignati, schreiben Sie am Adler Gabriele, der Stand 101 Unterzeichner. Helfen Sie uns 100 zu erreichen, schreibt das Programm. Zu gestehen kommen wir hingegen nicht umhin, wie sehr Sapmis Flagge uns gefällt, wobei uns wichtig ist doch bei allem, dass kein Staat damit zu machen ist. First Nations nennen Sie, wessen Flagge uns gefällt. First Nations nennen Sie die Bewohner des Grenzgebiets, die stets woanders sind. First Nations unterscheiden Sie erheblich von Tribes oder Bands, weil eine Nation sich auf das Völkerrecht berufen kann und eine Gruppe nur auf Minderheitenschutz. Und was anderes ist zu erwarten von welchen, die ihr Paradies nach der Grenze nennen, die so geht, Garten Eden. Wir sind bestürzt darüber, schreiben Sie auf der Adler Gabriele. Wir sind viel lieber sternhagelvoll vom Steinbock zu Ehren, dass der Adler nach Slowenien fliegt. Nach vier Schanzen. Wir essen lieber Gouda oder Emmentaler, alles zusammen, beides gleichzeitig. Es ist doch ganz egal, wer wo sitzt, jeder weiß doch, wer hier der Herr im Hause ist. Entweder gehen Sie oder ich gehe. Wen trifft es? Musst du darüber tatsächlich erst nachdenken? Nein, ja, einen Moment, warte, hör zu. Niemand wird gehen und keiner wird bleiben. Ein klarer Standpunkt. Kein Wunder, dass du nicht am Kopf des Tisches sitzt. Deine Rüschen gleichen Pilzdeckchen, die Moritz Fiege um seine Merzen ficht. Moritz, wir fliegen unsere Schwingen, fast ein Topfenfänger über den Atlantik, über den Pazifik, dahin, wo man sich verlieben soll, stets woanders. Am Adler Gabriele fliegen wir mit zeitlichen und räumlichen Abstand zur logischen Verknüpfung von Architektur und Karneval. Am Adler Gabriele fliegen wir zu einer Fahrradunterführung, die, wie alle wissen, natürlich immer ist, wo man sich verlieben soll. Eine Wahl, die auch stets preemptive strike. Vorher hättest du noch alle wählen können, während es nach der Wahl nie anders möglich war, als es gekommen ist. Unser Trost, wir können zwar nicht so gut denken, dafür können wir was anderes. Transatlantischen Missbrauch von Heeresgerät fühlen, wo man sich verlieben soll, immer woanders. Und dafür ist das Programm auch da, das den Namen des unehelichen Priestersohns aus Gouda trägt, Erasmus. Dank dessen die Hände und die Waden des ungeschockten Manns oder Sohns von Claudia de Medici, die der Heirat wegen hierher kam, an Biertulpen erinnern. Ich denke, damit ist alles gesagt. Europa und Liebe sollte ja eigentlich relativ eingängig und klar sein. Damit zu etwas ganz anderem. Wie gesagt, jetzt kommen dann eben eher kürzere Prosa-Stücke. Das nun folgende ist vielleicht etwas albern, aber ich möchte es trotzdem jetzt lesen, denn es geht wahrscheinlich nicht mehr lange oder vielleicht auch doch noch lange. Es ist ja so, dass wir ja die Stichwahl zum Amt des Bundespräsidenten nochmal durchführen dürfen. Oder vielleicht noch sehr viel häufiger, wer weiß auch wann, es weiß niemand so genau. Die wenigsten sind darüber sehr froh, ich aber schon, denn ich habe einen Text geschrieben über die Bundespräsidentenwahl. Und den kann ich natürlich nur lesen, solange das noch nicht entschieden ist. Also von mir aus kann es bis 2037 hinziehen, was es vermutlich ja auch wird. Der Text heißt passenderweise, wohin mit dem Hass? Oh, das Land ist gespalten, wir hatten die Wahl, doch nun, oh je, oh weh, das Land ist gespalten, eine tiefe Spaltung geht quer durch das Land. Oh, unsere schöne Heimat ist gespalten, eine tiefe Spaltung geht quer durch unser schönes Land. Eine tiefe Spaltung zwischen autoverbotsgeilen realitätsfernen Haschtrafik-Bobos auf der einen und Horst Wessel gekrönten drei bierbeständigen grenzzaungeilen Burschenschaftern auf der anderen Seite. Alle sind gespalten, es gibt nur noch links oder rechts Träger. Es gibt nur noch solche, die Links- oder Rechtsträger Witze für sexistische Kackscheiße halten und solche, die Peniswitze eigentlich ganz gut finden. Haha, er hat Penis gesagt. Das Land ist also gespalten, zwischen links und rechts, zwischen oben und unten, zwischen mit Matura und ohne, zwischen Arbeits- und Los, zwischen Ausländer und Feindlich, zwischen Tag und Nacht, zwischen Bier und Wein, zwischen sauren und süßen Radler, zwischen Real oder Atletico, wobei da nicht, Hauptsache Italien, zwischen grünen und weißen Schwalbe, zwischen Fitter und Los, zwischen Klorolle verkehrt oder richtig herum am Klorollenhalter aufhängen, zwischen Handschlag und bisschen links, rechts, links, zwischen Filz und Meier, zwischen Stechschritt und Rücktritt, zwischen Facebook und Twitter, zwischen Stadt und Land, zwischen Todesursache und Scheidungsgrund, zwischen Sommer und Winter, zwischen Grenzzaun und Abhauen, zwischen Bienchen und Blümchen, zwischen Beyoncé und Rihanna, zwischen Eiskaffee gerührt oder mit Schlag, zwischen Topf und Deckel, zwischen Donner und zwischen Pointe und Witz, zwischen Reim und Geheim, zwischen den Stühlen und dem Sofa, zwischen Sauna und Freibad, zwischen Arschbombe und Seemannsköpfler, zwischen Urban und Alpin, zwischen Regenbohnenfahnen oder der Tiroler Landesflagge auf der Innbrücke, zwischen Hund und Katz, zwischen Müsli und Grobstahl zum Frühstück, sagen wir es, wie es ist. Ein Riss, eine Spaltung geht quer durch alle Bevölkerungsgruppen, wobei nicht so ganz. 60% der Männer und nur 40% der Frauen haben Hofer gewählt. Würde man sich seine Partner also nur nach der politischen Gesinnung aussuchen, müsste es viele Singles geben, hat dazu der Politologe Peter Filzmeier kommentiert. Wobei es sich doch eigentlich ganz gut ausgehen müsste, da die 20% Frauen und Männer, die also nicht den gleichen zum Präsidenten gewählt haben, als ungefähr der Prozentzahl der Gesamtbevölkerung entsprechen, die drei oder mehr auf der Kinsey-Skala haben. Denk da mal drüber nach. Aber sei es wie es sei, ein Riss, eine Spaltung geht quer durch unser schönes Land. Säugen ihr Misstrauen ihren Müttern und speien die Milch wieder aus. Geschwister bekriegen sich mit Lego, Star Wars, Raumschiffen und Pokémons. In Kirchen und Klassenzimmern werden die feindlichen Lager mehr im Mittelgang geteilt. Hier und auch. Und selbst die öffentlichen Toiletten werden künftig in zwei Lager getrennt. Ich beobachte auch, wie sich die Spaltung in meinen eigenen höchstpersönlichen Alltag frisst. Es fängt schon morgens an. Ich schäle mein Frühstücksei und meine Freundin köpft es. Und köpft das Frühstücksei. Ich brause auf. Freundin, weißt du es denn nicht? Eine Spaltung geht quer durch das Land zwischen Eierschälern und Eierköpfern und innen. Wer Eierköpft, wählt auch Hofer. Entweder du schälst jetzt dein Ei, wie es erhalter Mütter Sitte hier brauchst, oder du gehörst zu den Hofer-Wählern. Entweder du gehörst zu uns oder nicht, es gibt nichts Drittes. Beim Wählen ist es wie beim Spargel. Es gibt nur Grün oder Weiß, alles andere ist Schlumpfeis. Hinfort, Unwürdige. Und auch hier gibt es wieder die, die den Eierköpfwitz witzig fanden und die, die sagen, warum hat der Erzähler denn ausgerechnet eine Freundin? Das ist doch eindeutig ein Ausdruck der phallogozentrischen, trans-heterosexuellen Matrix. Wo werden denn da die queer-polyamorösen Begehrensformen in diesem Text repräsentiert? Ha? Wer eine Freundin hat, wählt auch Hofer. Getreu dem alten Motto, wer einmal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Aber Spaß beiseite, denn oh weh, eine Spaltung geht quer durch unsere schöne Heimat, wie unser schöner Innen, auf den wir so stolz sind. Nur, wie sollen wir die Spaltung denn nun finden? Auch da ist das Land gespalten, zwischen denen, die weiter spalten und denen, die versöhnen wollen. Und wie soll denn ein kleiner Text zur Spaltung nun enden? Unversöhnlich hart und prinzipientreu, oder kann nicht auch ein kleiner Text seinen Beitrag leisten, um die Gräben zuzuschütten, die Spaltung zu überbrücken, so eine kleine, harmonisch, leicht verständliche Moral am Ende der Geschichte, damit sich alle wieder lieb haben können? Das würde ja auch total viel Sinn ergeben, wo hier im Raum ja sicher auch total viele Hoferwähler sind. Und die könnte ich damals richtig ernst nehmen und die könnte ich überzeugen, dass sie sich geirrt haben. Auch das würde ja total viel Sinn ergeben. Man kennt das ja von sich selber. Ein Hoferwähler reicht einem die Hand zur Versöhnung und erklärt einem, warum alles falsch ist, worum man glaubt. Und natürlich schreit man sofort auf der Stelle aus, oh, vielen Dank für dein Angebot der Versöhnung, das Zuschütten der Gräben, ich habe mich geirrt, bitte um Verzeihung, alles, woran ich bislang glaubte, war falsch. Man reiche mir ein Streichholz, auf das ich Asylwärmer und Ihnen, pardon, Asylschmarotzerheime anzünde. Wo ist hier der nächste Nazi-Devotionalienversand? Lass uns Hasskommentare im Internet schreiben. So würde man doch reagieren. Aber kann so ein Text ausgehen, der das Publikum nicht spaltet? Vielen lieben Dank. Der nächste Text, der ist in einer, also das ist mein erster Text, den ich vollständig in einer Fremdsprache, also für mich Fremdsprache, verfasst habe. Das ist jetzt für diejenigen, die diese Sprache nicht verstehen, halt, die verstehen dann jetzt halt mal nichts fünf Minuten lang, aber sie wissen wenigstens, wie sich das so anfühlt. Diejenigen, die die Sprache sprechen haben, können auch zuhören. Wir sind ja hier ein internationales Festival, darum wage ich das einfach zu tun. Der Text heißt The Best Slam Ever Written. Auf dem Ritten oben ist der Bär gehockt, hat niemand etwas Letztes gewählt und die Sonne hat auf den Bär geschienen und der Bär hat zur Sonne gesagt, und Sonne, geht's dir gut? Mir auch, sind wir in unserer Zwei. Nachher hat der Bär unten in Dohle die Kinder gesehen, ist er von Rittenochen zu den Kinder Zeuchen gerannt. Ein Genährt hat er gehabt, Boft hat er auch, wie ein Verlauter, dass er ein Genährt gehabt hat. Spielen hat er gewählt mit den Kindern, leicht spielen, nichts Letztes gewählt hat er. Ein Gelust aufs Spielen hat er gehabt, ein Gelust hat vielleicht schon ein Wind gewesen. Und weil er so ein Gelust gehabt hat, hat er so ein Genährt gehabt. Weil er bei den Kindern umgekommen ist, hat er gemeint, jetzt gehen sie mit den Spielen. Aber nein, die Kinder, die in die Haare chippeln, chinkeln, die sind die Haare, ganze Chippel, Haare, die sind die Checkere chippeln und nachher unchinkeln. Die Schulche, die uns auf den Bär anjoschen, der wenn er anjoschen war. Von ganzen sie Checkere chippeln, chinkeln und anjoschen ist der Pelz vom Bär ganz wirscht worden. Wilde hat er ausgeschaut, weil sie so wilde getun haben. Promptieren sie, so wilde, promptieren sie, Sell, hat sich der Bär gefragt. Warum hat da der Bär die Kinder gefragt? Selber wegen haben die Kinder zum Bär gesagt, du bist etwa da, du bist kass für uns, du langzotliges Joppele, du kehrst etze ins, du langzotliges Joppele, drum die mit dir deine Hotze checken, chippen, chippen und unsere Schüche auf die Anschoschen, du Joppele, du. Schierch hat das im Bär getan, weglaufen hat er gewählt, aber leider ganz gescherkert ist er gegangen, gecherfelt hat er verlautet, dass er ihn Schierch getan hat. Nachher haben ihn die Kinder noch mehr, die hat sich Jacqueline gechippelt, umgechippelt und ihnen eine Schulche auf den Ohren gejoscht. Die Protzen von Bär haben sie genommen und haben ihn kriechen lassen, wie wenn er eine Radlgrotte war, bis er hinkugelt ist. Zu Ende hat sich der Bär niemand nicht zu helfen gewiss. In die Erde eingraben hat er sich ja, wie wenn er ein Wulmischer war. Ganz voller Dreck und Erz an seine angechinkelten Haare gewesen, die Kinder ihn endlich zufrieden gelassen haben. Ganz allein ist der Bär da im Dreck gelegen. Da ist kein Sein mehr für mich, hat sich da der Bär gedacht. Und nachher ist er auf den Berg auch gegangen und wie er oben war, ist er auf der anderen Seite wieder achen gegangen. Und genährt hat er gehabt dabei, dass er im Berg auch und auf der anderen Seite wieder achen gegangen ist. So viel, dass er weggewählt hat. Boft hat er auch, wie ein Verlauter, dass er ein genährt gehabt hat, wegzukommen. Weil er in Gallimund nun gekommen ist, hat er wieder Kinder gesehen. Aber das seien anderer Kinder, hat er sich gedacht. Die werden sicher mit mir spielen, weil spielen hat er gewählt mit den Kindern. Und so ist er zuichen gegangen zu den Kindern, hat er gemeint, jetzt gehen sie mit den Spielen. Aber nein, die Kinder, die in die Haare chippeln, chinkeln, die in die Haare, ganze Chippel hat, die sie ziehen, checken, die Chippel und nachher unchinkeln. Die Schulche, die sie auf den Bär anjoschen, wie wenn er anjoschen war. Von ganzen sie checken, die Chippel, chinkeln und anjoschen ist der Pelz vom Bär ganz wirscht worden. Wilde hat das auch ausgeschaut, weil sie so wilde getun haben. Promptieren sie so wilde, promptieren sie, Sell, hat sich der Bär gefragt. Warum hat da der Bär die Kinder gefragt? Deshalb haben die Kinder zum Bär gesagt, hey, du bist voll nicht von da, hey, oder du bist keiner von uns, hey, oder du langhaariger Arsch, du kehrst volle Zeit nicht dazu, hey, wir zotteln dich und zinten dich un und zum Schulch antreten bist und auch nicht zu schade, du Arsch. Schierch hat das im Bär getan. Weglaufen hat er gewählt, aber leider ganz gescherkert ist er gegangen, die Gscherfelt hat auch verlautet, dass er ein Schierch getan hat. Erzählt hat sich der Bär niemand nicht zu helfen gewusst. In die Erde eingraben hat er sich ja wie wenn er ein Wulmischer war. Ganz voller Dreck und Erz an seine angechinkelten Haare gewesen, wie die Kinder ihn endlich zufrieden gelassen haben. Ganz allein ist da der Bär im Dreck gelegen. Da ist kein Sein mehr für mich, hat sich da der Bär gedacht. Aber gang ist ja et mehr, weil wohin hat er denn auch noch gehen sollen? Er hat ja et wieder zurück über den Berg auch und auf der anderen Seite wieder achen gehen gekannt. Der Bär hat ja allein wohin gewählt, wo er et gecheckelt und et gechippelt und et gechinkelt und et angejoscht wird. Der Mune ist auch gegangen, aber der Mune ist gleich halb bis voll gewesen, hat der Bär gesagt, du Mune, gehst verletzt, mir auch, seien wir unsere Zwei. Und nachher ist allem noch einen Tag gelegen im Dreck. Darum auch, wenn jemand et versteht, tut erst einmal zulassen, weil vielleicht versteht ihn ja Dächtern und auch wenn et, nachher kann es allen noch sein, dass er etwas zu sagen hat oder dass er allein spielen will mit Enk und Enk nichts Letztes will und dass er allein et gecheckelt und et gechippelt und et gechinkelt und et angejoscht, wo er möchte. Weil, was ich wohl, das Blick hat einen Haarenschwarf. Weißt du, Ed, ob etwa mal du der Bär bist? Danke. Ich komme zurück in so etwas Ähnliches wie österreichischen Deutsch im nächsten Text. Allerdings, da ist es dann auch mehrsprachig, aber das wird man dann schon noch bemerken. Er trägt den Titel Die Krechel und wer sich jetzt fragt, was eine Krechel ist, das ist ein Gerät, ein Werkzeug, so viel kann ich jetzt schon verraten, aber alles Weitere wird dem Text leicht zu erschließen sein und ich kann es sonst gerne im Anschluss noch im Detail erklären. Die Krechel. Man kennt das ja, ein ganz normaler Sonntagnachmittag, man hat soeben den Übernachtungsgast mit einem herzhaften Frühstück und Handschlag verabschiedet und dann denkt man sich, man könne den angebrochenen Tag ja noch ein wenig der Verschönerung des Eigenheims widmen. So ein bisschen Heimwerk hat noch keinem Sonntag geschadet, so denkt man sich. Und so begibt man sich ins Badezimmer, wo einem dieser kleine dunkle Fleck in einer Fuge zwischen zwei Badezimmerfliesen schon länger ein Dorn im Auge ist und so kratzt man mit der Zahnbürste ein wenig daran herum, denn übertreiben kann man es auch und Überanstrengung hat noch keinen wahrlich großen Heimwerker hervorgebracht. Und das bringt herzlich wenig und so steigt man eben doch auf die Nagelschere rum, um diese minimale Verfärbung oder eigentlich ist es ja mehr so die Ahnung einer etwas dunkleren Stelle in der Fugenmasse gerade erkennbar, aber eben doch störend bei näherem Hinsehen unter der Lupe und ein veritables Heimwerk heute für den Anfang. Also für diese jetzt nicht eigentlich unbedingt störende, aber eben doch vorhandene, nennen wir es einfach mal Stelle. Dafür bzw. für deren Entfernung nimmt man eben doch die Nagelschere zur Hand und kaum hat man das so gut gewählte Präzisionshandwerkzeug an die einschlägige Stelle angesetzt, bricht auch schon ein ungefähr daumennagelgroßes Stück Fugenmasse aus der Verfugung und man muss sich ehrlich eingestehen, das hat die Situation jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Aber noch ist man frohen Mutes, das kriegt man leicht wieder hin, denkt man sich ein bisschen drüber schmirgeln mit der Parmesanreibe und dann mit dem Wasserfarbkasten drüber und schon sieht das wieder alles aus wie neu. So versucht man sich die Situation schön zu lenken und durch das wahrlich vorsichtige Schmirgeln bröckelt ein mittlerweile faustgroßes Stück Verfugungsmasse, an der ganz offen gesagt auch noch einiges an Unterputz, Fliesenkleber und wie der ganze andere Staub und Schmodder wohl so heißen mag. Also diese mittelgroße Sauerei aus verschiedenen ziemlich fiesen, nach ernsthaften Heimhandwerk aussehenden Dreckriesel aus der Wand und zwei oder drei Fliesen folgen gleich nach. Und was nützt es jetzt noch lange darum herumzureden? In Wahrheit ist nämlich die halbe Wand heruntergebrochen und man sitzt weinend in einem Haufen Bauschutt, der zu allem Überdruss auch noch den besten Morgenmantel, den man bis jetzt besudelt hat. Und man muss sich nun eingestehen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, diese Arbeit in die Hände von Fachmännern abzugeben. Und so wählt man flugs seine Nummer. Nur wenige Tage später stehen auch schon fünf wildfremde, in Kesseluniformen gewandte und mit seltsam anzusehenden Gerätschaften ausgestattete Männer im eigenen Badezimmer und unterhalten sich in einer merkwürdigen Sprache. Na, du lass mich aus, na, na, geh, na, scheiß dich die Untern. Ja, die Grechel, sag ich da. Na, du, da magst du immer die Grechel nehmen, na, du. Ohne die Grechel nehmen wir gar nicht erst eine von den Ohren, seine Rohre. Und der Putz verlegt aber wild, da müssen wir mit der Grechel eine von. Ja, er die Rohre verlegt hat, das war ein wilder Hund. Alleck, der Hund war bläder, so ein saubläder. Und da müssen wir mit der Grechel eine von. Ja, mit der Grechel am besten mit der Zwölfer. So tönt es durch die Oase des Friedens und der Reinigkeit, die dieser vormals schöne Ort einst war. Und was man sich aus diesen fremd klingenden Worten zusammenreimt, ist, dass es wohl ein Problem in der Konstruktion der Rohre gibt, von dem Abhilfe schaffen nur ein Gerät kann, das den Namen die Krechel trägt. Und mit Tränen der Rührung in den Augen dankt man der Erfinderin oder dem Erfinder der Krechel dafür, dieses Wunderwerk geschaffen zu haben, das alles wieder gut macht, während die wilden Kerle weiter durcheinander reden. Ja, da musst du die Zwölfer Grechel nehmen. Na du, der Hund, die Schildpfotter mit der Zehner Grechleini. Na du, hilfst uns nichts mehr, da müssen wir mit der Zwölfer Grechleini vorne und nachher. Leg mal da die Ohren und der Putzer vorne, Oberkante, Unterkante. Hast du einen Aufsatz für die Zwölfer Grechel dabei? Du, na, fahr schon mal die Grechel auf und auch lass mal die Laufen, damit sie mal warm werden. Ich sehe schon Zeit, dass wir Mittag machen. Ja, na, lass mal die Grechel umlaufen, wenn wir Mittag machen. Na, Grechel mal da die ganzen Scheißrohre mit der Grechel aus. Du jetzt her, die Scheißgrechel, ja, wo seid jetzt die Aufsätze für die Zwölfergrechel? Na, du, das muss Schleimer grechen. Hat der Hund keinen Aufsatz für die Zwölfergrechel dabei? Na, der Hund ist schlecht. Geh, schick mein Lehrbuch noch die Aufsätze für die Zwölfergrechel. Na, ihr Scheiße, und das ist ein wilder Hund, schaut er das an. Da mag Schleimer mit der 14er Grechel reinfahren. Ja, wenn nicht, fahren wir die Grechel an und dann machen wir Mittag. Und mit diesen sicher bedeutungsschweren Worten brechen die fünf Herren grußlos auf und hinterlassen nur ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, das, so hat man es sich wieder zusammengereimt aus der kryptischen Beratung der Herren Installateure, dass also wohl diese sagenumwobene Krechel darstellen muss, die einzig und allein hier noch Rettung und Linderung herbeischaffen kann und die sich wohl noch etwas warm laufen muss, bevor sie ihre Wundertaten wirken kann. Und man klatscht freudig in die Hände und macht verstohlen ein Handyfoto von diesem furchteinflößenden Ding, sonst glaubt es einem hinterher ja doch wieder keiner, dass man tatsächlich mal einer Krechel angesichtigt wurde und das noch dazu im eigenen Wohnraum. Und während man verträumt über die glatte Oberfläche der Krechel streicht, ertönt es hinter einem. Na, der Hund ist spät. Na, du, die Krechel magst du mir nicht anfassen. Da ist ja Starkstrom drinnen. Na, geh, fass der zaudepperte Hund die Krechel an. Geh, lass die Krechel aus, du Depplers, und die Rohre da deine depperten Rohre aus der Krechel. Und das macht man dann auch. Beleidigt zwar aber doch. Zum Krechen ist man wohl nicht gemacht, das hat man eingesehen. Aber zum guten Glück gibt es ja Männer, die aus einem anderen Holz geschnitzt sind und die Krechel bedienen können und damit alles wieder gut machen, was man aus Übermut an einem angebrochenen Sonntagnachmittag verbrochen hat. Man vermag halt nicht zu krecheln, denkt man sich, aber dafür kann man was anderes. Und so zwinkert man dem Lehrbub, der gerade die Aufsätze für die Zwölferkrechel bringt, verschwörerisch zu. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ich merke, dass es um meine Energie bei den Temperaturen langsam etwas schlechter bestellt ist, aber wie ist es denn mit Ihrer? Ist vielleicht noch ein Textchen oder ein Gedicht zum Abschluss? Ist das irgendwie ein. Was mache ich denn dann noch? Es gäbe noch. Was mache ich denn? Ja, vielleicht noch aus der Gezeitenreihe, wie sie nennen. Ich habe mehrere Texte über Zeiten geschrieben. Die Zeit der Präsenz. Zur Zeit der Präsenz ging ich durch die Straßen. Es waren dies die Straßen, die von Mannschaftswagen gesäumt wurden. Es waren dies die Mannschaftswagen der professionellen Sicherheitsfachkräfte. Diese professionellen Sicherheitsfachkräfte bestanden aus dem das Gewaltmonopol ihrer jeweiligen nationalen Einheiten sanft ausübenden Polizeibeamten mehrerer Nationen sowie den sie ergänzenden privaten Sicherheitsdienstleistern. Es bildete sich also ein Verein der Sicherheitsfachkräfte aus Polizeibeamten und Angestellten der privaten Security-Unternehmen. Es arbeiteten diese verschiedenen Sicherheitsfachkräfte Hand in Hand. So säumten also die Mannschaftswegen der Polizeibeamten und der privaten Security-Angestellten die Straßen, während über ihren Köpfen und somit auch über meinem Kopf die Helikopter der diversen Sicherheitsfachkräfte ihren unermüdlichen Einsatz taten. Die Luft war also sozusagen erfüllt vom emsigen Surren und stetigen Brummen der professionellen Sicherheit, die dort oben ausgeübt und somit gewissermaßen auf uns hinab abgestrahlt wurde. Die Sicherheitsfachkräfte zeigten eine erhöhte Präsenz. Sie waren gewiss mit Spezialausbildungen und Konfliktbewältigungsmethoden auf das Beste ausgestattet. Und als ich so inmitten dieser erhöhten Präsenz und übrigens auch der stärkeren Sichtbarkeit dieser Sicherheitsfachkräfte durch die Straßen ging, da überkam mich eine Steigerung meines subjektiven Sicherheitsgefühls. Man kann eigentlich fast sagen, es stellte sich eine frappante Steigerung meines subjektiven Sicherheitsgefühls umgehend ein. Ich konnte also förmlich mein subjektives Sicherheitsgefühl spüren, wie sich also so langsam von den Mannschaftswegen und den professionellen Polizeibeamten und den sie ergänzenden privaten Sicherheitsdienstleistern ein Gefühl der Sicherheit ablöste und auf mich überging. Das von den Helikoptern abgestrahlte und von der Präsenz der Sicherheitskräfte ausfließende Sicherheitsgefühl kam also auf mich zu. Ich konnte mein Sicherheitsgefühl so langsam meine Zehen und Füße erreichen und so dann meine Beine hochkriechen fühlen. Das Sicherheitsgefühl stieg also langsam an, bis es so ungefähr auf Kniehöhe zum Stehen kam und es mir also gewissermaßen erging, als wartete ich durch ein zähflüssiges Meer aus gefühlter Sicherheit. Doch sobald ich weiterer Sicherheitsbeamter angesichtigt wurde, stieg mein Sicherheitsgefühl weiter an. Es stieg bis auf Hüfthöhe, bis es von einer weiteren Sichtbarkeit und Präsenz von Sicherheitskräften angestoßen, schließlich so weit stieg, dass es mich beinahe vollkommen umschloss. Ich fühlte mich nun also durch die Sicherheitsfachkräfte sicher. Es war ein Gefühl wie ein Vollbart aus körperwarmer Sicherheit. Ja, das ist eigentlich der richtige Ausdruck. Mein Sicherheitsgefühl fühlte sich an wie ein Vollbart. Ich legte mich vertrauensvoll zurück, ich lag also gewissermaßen in einer Badewanne, die mit Sicherheitsgefühl gefüllt war, das mir genau bis zur Nase reichte. So lag ich ruhig da und war vollkommen von Sicherheitsgefühl umgeben. Mein subjektives Sicherheitsgefühl umschloss mich also hautdicht wie ein Vollbart, während das professionell geschulte Personal, das dieses Sicherheitsgefühl ja letztendlich herstellte, während also die Mitglieder dieses professionellen Sicherheitspersonals naturgemäß auch in ihrer Freizeit in Anbetracht ihrer diensthabenden Kollegen dasselbe Sicherheitsgefühl empfanden wie ich. Sie legten also in ihrer Freizeit ihre Professionalität und ihre Spezialausbildungen und ihre Deeskalationsstrategien ab wie die Kleider vor einem körperwarmen Vollbad und legten sich in ihre jeweiligen Badewannen ihres von professionellen Dritten hergestellten Sicherheitsgefühls. Wie die Moleküle des exakt 37,5 Grad Celsius warmen Wassers aus Sicherheitsgefühl umgaben uns so Sicherheitsfachkräfte, Deeskalationsstrategien, Spezialausbildungen, Mannschaftswegen und Gewaltmonopole. So lagen wir also da in unseren Freizeiten und die anderen sich in ihrer Freizeit befindlichen Menschen. Jeder von uns lag vollkommen nackt und präzise umgrenzt von seinen Badewannenrändern in seiner jeweils eigenen Badewanne, die jeweils vollgefüllt mit Sicherheit war. Oder eigentlich ist das ja unpräzise ausgedrückt, denn es war ja nur ein subjektives Sicherheitsgefühl, das uns hautnah umschloss wie ein körperwarmes Vollbad. Und dieses gewissermaßen jeweilige Eingelulltsein in unsere jeweiligen Sicherheitsgefühle, die nützen natürlich das Schicksal aus. Von vielem uns herein wie ein eingeschalteter Föhn in unsere eigentlich ja immer noch nur metaphorischen Badewannen voller Sicherheitsgefühl. Das Schicksal fiel also dort hinein wie ein mit dem Stromnetz verbundener Föhn ins Badewasser. Es war dies, als hätte das Schicksal sozusagen den Stöpsel der Badewannen gezogen, in denen die einzelnen ihr subjektives Sicherheitsgefühl genießenden Menschen lagen. Wie die Moleküle des Wassers rannen so also die Menschen mitsamt ihren subjektiven Gefühlen durch den Abfluss ihrer Badewannen einer sehr ungewissen Kanalisation entgegen. Was nun in den Straßen zu sehen war, war eine menschenlose Einöde. Wie ausgestorben lagen so die Straßen vollkommen menschenleer da. Es war ja auch tatsächlich niemand mehr da, der ein subjektives Sicherheitsgefühl hätte empfinden können. Das Schicksal trocknete noch die letzten Reste an Sicherheitsgefühl, es trocknete die Mannschaft wegen, die erhöhte Präsenz und das Setzen auf verstärkte Sichtbarkeit weg, wie die letzten Wassertropfen an den jeweiligen einzelnen Wannenrändern mit dem emsigen Surren eines Föhns. All dies geschah, wie gesagt, zur Zeit der Präsenz. Vielen Dank. Als kleiner Rausschmeißer, wenn es noch gestattet ist, noch ein Gedicht, das auch wirklich hier abgedruckt ist in diesem Gedichtband, das da auch in die Kamera gehalten wird. Es ist sozusagen der Prolog so, wurde heute vielleicht nicht so deutlich, gestern habe ich es deutlicher gemacht. Mir ist das Tier in der Dichtung auch sehr wichtig, eben, also ich verstehe mich eigentlich selbst vor allem als Tierdichter und da habe ich so eine Art Pandemonium angelegt, das heißt, die Tierbabys um uns sind unruhig. Behutsam lässt das kleine Pantherbaby pro Minute den Tonarm auf die 45 Umdrehungen hinab. Über das, was es selbst wirklich interessiert, kann sich das kleine Stockentenbaby unterhalten. Sowieso mit niemand spielt das kleine Katzenbaby am Klavier seine Pfoten laut. Daniel Johnston vierhändig einzelne Noten im Streichelzoo besprüht das kleine Axolotl-Baby mit Febreze. Das schmutzige Getier, um es anschließend mit Gummihandschuhen bewährt zu streicheln. In seiner Freizeit just studiert, hat kleine Lerchenbaby und baut Garagen jetzt und 60 Plätze für unkomplizierte, bedingungslose Sauberkeit des kleinen Eselbabys. Das kleine Eschenbaby lässt sich vom Mobilfunkbetreiber seiner Wahl die Rechnungen nur online mehr zuschicken. Das kleine Seiglingsbaby indessen schreibt Subventionsanträge an Stadt, Land, Fluss, in dessen Jenseits jetzt schon ist. Das kleine Huchenbaby, das die Luft ist raus, aus einem Bierglas noch eins nimmt. Das kleine Wellsbaby bringt seine Schäfchen erst ins Trockene, ins Notebook, tippt das kleine Haubitzenbaby irgendwelche Sachen ab, aus kleingefalteten Zettelchen schreibt das kleine Stieglitzbaby Sachen dann ins Internet hinein, spricht sie später dann bei Bieren wieder, worüber noch am selben Abend das kleine Kleiberbaby bloggt, vielleicht auch eine Daily Graphic Novel. Einen Grießschmarrn kocht sich sonntags, wenngleich auch ohne Schurre, so immer mit viel Milch, das kleine Waldrappbaby, abhängig von den Variablen Süß- und Preiswert, eine Gleichung, deren erste Ableitung extremwärts dann Prä-Koma-Sauf-Kaufentscheidungsausschlag geben wird für das kleine Goldbauchschlepper-Baby, über Bullenschweine sich beim Fahrradfahren nervt, das kleine Bachstelzen-Baby, Kontingenz denkt völlig unzurecht da, das kleine und durchflügige Grauwasseramsel-Baby. Zufrieden in sein Open Office schreibt das Igel-Baby die Bewertung von Popkultur unter dem Aspekt der Subversivität, sprich fehlgenauer leistungsperspektivischen Code, zeigt wohl die Schwäche, weil noch neue des Codes oder auch nur Programms des instabilen funktionalen Subsystems. Niemals beim Promi-Dinner setzt das kleine Krokodilbaby die Werbung weg. In Linux-Foren ließ das kleine Rotrücken-Spott-Drossel-Baby sich vor der Installation erst ein. Die Abschaffung der Tierbabyarten um uns liest, schreibt oder singt das kleine Schwarzkopf-Ibis-Baby, was wären wir ohne sie, denkt, im sogenannten Stadtpark mal wirklich machen sollte man, das kleine Rotschulterentenbaby Rural Derivé. Es wird zum Beispiel ohne Mühe gelingen, liest das kleine Löwenbaby Gloxinienknollen durch Teilungen im Viertel zu vermehren auf Edelbrände spezialisiert sich, Verkauf auf Hof, das kleine Silberreiher-Baby, zur Happy Hour pünktlich einstellt sich das kleine Nebelparder-Baby, stets der Gattung der Panthera, wenngleich nicht zugehörig, doch sehr nah, nicht nur als Beispiel für die Konstruktion von Taxa, Rhizom, Kram an sich, Ornithorynchiade-Babys, nächsten Wochenends die untertags missteckten Bookmarks aus. Stillschweigend liest das kleine Ozelot-Baby, die Platte ist schon umzudrehen, doch war es die Seite B schon, nicht das kleine Nachtigall-Baby. Die Erklärung der von mir implizit doch noch eröffneten Opposition begehrt das kleine Falkland-Fuchs-Baby, im Lewisch sitzt, wird das das kleine Lewitzer-Baby nicht, weil Gastgarten und Ach und Active Beauty Magazine und ständig neue Post. Doch niemals Zeit zum Selektieren da. Vielen, vielen Dank.